Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute sehr auf ein Gespräch mit Alex Miller. Du bist Mythologe, Autor und Meditationstherapeut. Ich finde natürlich mega spannend, da waren wir schon im Vorgespräch, unsere Wurzeln und wo wir so herkommen. Das ist ja gerade wie so eine Energie, wie so eine Welle, kann man quasi sagen, die man so überall merkt. Und ja, da freue ich mich natürlich, wenn du uns da heute so mit zu unseren Wurzeln nimmst. Herzlich willkommen. Und ja, mich interessiert natürlich auch, wie war der Weg dahin? Also wie hast du da so dein Herzensprojekt gefunden? Wie war der Weg für dich zur Mythologie?
Ja, hallo, danke für die Einladung, Doris. Und ja, also bei mir hat der Weg, ich sag mal, klassisch angefangen, wie bei vielen anderen Menschen, durch eine Krise. Ich hatte erst so also ein normales Leben, sage ich jetzt mal, mit Heirat, mit Kindern. Dann kam die Scheidung, mit Anfang, Mitte 30, die Scheidung. Dann hatte ich da eine sehr schöne, magische Begegnung mit einer Heilerin, die mich therapeutisch da auf dem Weg ein bisschen begleitet hat. Ja, und wie es der Zufall so will, oder ja, es gibt ja keine Zufälle, kam man dann eben vom einen ins andere und dann auf einmal standen dann die Fragen bei mir auf einmal so auf der Stirn, so, ja, wo komme ich her? Was mache ich hier auf der Erde eigentlich? Und ja, dann kommen Bücher in dein Leben, Videos, Blogs, was auch immer, ja, und dann kommst du vom einen ins andere und dann warst du auf einmal mit Themen beschäftigt, okay, Bewusstseinserweiterung, Persönlichkeitsentwicklung. Verschwörungstheorien, dann auch sowas wie die manipulierte Matrix oder Simulationstheorie. Es gibt ja tausende Themen, ja. Und eben dann auch sowas wie mystische Themen. Also vor allem die Germanen haben mich das ja angesprochen, weil es ist ja sozusagen meine eigene Geschichte, also meine eigene Ahnenhistorie, wenn man so mag. Und ich glaube eben, ja, also diese Themen, die haben mich jetzt gerade eben in den letzten 15 Jahren sehr begleitet. Und ich hatte dann auch einen Blog ins Leben gerufen, 2010, habe dann da meine Erkenntnisse geteilt, habe dann da auch gemerkt, also dass da sehr viel Resonanz eben kommt. Also ich sozusagen, ich habe gemerkt, ich bin nicht der Einzige, der irgendwie ein bisschen komisch ist, ja. Weil wenn du dich irgendwo mit jemandem unterhältst, ich sage mal 9 von 10 Leuten, ja, da geht es über Politik und Sport und irgendwelche anderen Dinge, die mögen auch interessant sein, keine Frage. Aber so dieses Essentielle, die einen wirklich irgendwie diese Neugierde, ja, entfachen und einen irgendwo hinbringen, ja, das hat mir irgendwie gefehlt. Und deswegen hatte ich dann eben diesen Blog geschrieben, habe dann eben gemerkt, durch die Kommentare, durch die E-Mails, die da kamen, also da war sehr viel Resonanz einfach da. Und was das Erfreuliche auch ist, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema auch abgekommen, ja, von der Eingangsfrage her, dass in den letzten, ja, seit 2010, hat sich ja das Bewusstsein der Menschen derart verändert, also positiv verändert für mich. Also man ist ja sehr viel mehr geworden als damals. Damals war man noch so ein bisschen, ja, ein paar wenige, sage ich jetzt mal, aber jetzt, das ist ja durch die Corona-Krise, haben sich ja sehr viele entscheidende Fragen gestellt. Und jetzt ist man da ja als Menschheit auch irgendwo ganz anders aufgestellt, wenn man das mal so ausdrücken darf.
Ja, und es ist ja, also irgendwie habe ich ja so das Gefühl, es kommt ja wirklich immer mehr so ins Sichtbare, ne? Wie es wirklich mal war und wie es dann quasi so verkehrt wurde, dass wir von unserer wahren Natur, von unseren wahren Wurzeln quasi verrückt sind und heute wieder so merken, ja, da stimmt doch so vieles nicht. Und wie ist das eigentlich? Und dann fängt man ja an zu forschen. Oder ich habe sogar das Gefühl, dass man mittlerweile ganz viel spürt. Also nicht nur forschen muss, sondern man spürt ja, wo quasi so die eigentlichen Wurzeln herkommen und dass da ganz viel, ja, ne, manipuliert wurde, nennen wir es mal so. Da kennst du dich natürlich noch besser aus. Also ich meine, früher war das ja so, da gab es ne, diese heiligen Rituale, heilige Orte, Kraftorte. Und davon gibt es ja heute auch noch ganz viele. Und das ist mir vielen ja gar nicht bewusst. Was gibt es denn da so in Deutschland?
Ja, Kraftorte gibt es natürlich Tausende hier bei uns in der Gegend, ja. Also ein Kraftort für die Germanen und für die Kelten war ja schon also ein Hain quasi, also eine Lichtung mitten im Wald, wo vielleicht auch noch ein markanter Felsen stand. Und Ja, da hatten die, also unsere Vorfahren damals, ihre Riten vollzogen. Ja, das waren jetzt nicht Riten, wo Menschen geopfert wurden. Das gab es zwar auch, aber es ist, wird natürlich vollkommen übertrieben, dass man sagt, ja, die Germanen waren, die haben immer ihre Menschen ge Opfer gebracht. Also dem war natürlich nicht so. Das mag vorgekommen sein, aber es war wirklich eher die Seltenheit. Und wenn eben so ein markanter Ort eben da war, dann kamen die Christen mit der Christianisierung kam dann eben auch der Effekt, dass man praktisch an solchen Orten dann, den hat man dann negative Namen gegeben, zum Beispiel so ein Stein hat man dann Teufelsstein genannt oder Teufelstisch, um dann praktisch den Einheimischen das quasi als Negatives zu verkaufen. Also die Menschen damals waren ja viel feinfühliger wie wir heute, ja. Die hatten ja ein viel, viel größeres Gespür gehabt wie wir heute. Und natürlich wollte dann die christliche Kirche eben ihren Anspruch auf die Magie für sich eben haben. Und da hat man praktisch diese alten heidnischen Rituale schlecht gemacht. Also wir haben ja hier das Walberda zum Beispiel nahe vor euch, haben das auch ein gutes Beispiel eigentlich. Das ist also ein markanter Ort in Franken, 500, 600 Meter hoch, also jetzt nicht allzu hoch, war auch eine frühere keltische Siedlung. Auch da sind die Menschen hingepilgert und haben da sich diese magischen Energien, die haben gespürt, dass da eine magische Energie einfach da ist, mitten auf dem Hochplateau. Und haben sich da quasi zur Selbstheilung versammelt, haben Rituale gefeiert, gerade an der Walpurgisnacht. Beltane hat es geheißen früher, also quasi die Nacht vom 30. April auf 1. Mai, haben da quasi zelebriert, haben gefeiert, haben sich Energie zukommen lassen von der Natur. Und da hat man eben dann auch dann später gemerkt nach der Christianisierung, nee, das wollen wir jetzt nicht haben. Ja, die Menschen, die sollen schön in die Kirche gehen, ja. Da bauen wir jetzt schöne Kapelle oben drüber, um quasi diese magische Energie schön einzuzäumen. Und das ist natürlich ein Effekt, den kann man halt überall beobachten, hier im deutschsprachigen Raum, aber ja auch in ganz Europa eigentlich. Und ja, also du brauchst eigentlich nur in die Natur gehen und der Baum, der dir ins Auge sticht, der dir gefällt, das ist schon ein magischer Ort eigentlich.
Ja.
Und auch was jetzt diese, ja, also man kann eigentlich jedes christliche Fest heute betrachten. Das ist alles entspricht alles der germanischen Lebensweise damals, dem Heidentum, also auch Weihnachten quasi, was wir jetzt so feiern, das ist ja auch verchristlicht worden. Es war früher einfach am 21. Dezember die Wintersonnenwende. Und an dem Tag, sagt man heute, ist das Christkind geboren, Jesus, dabei. Also das war damals das Fest der Germanen, um eben das Licht zu begrüßen. Das Licht kam jetzt wieder, die Tage werden ab jetzt wieder länger. Und Jesus war eigentlich also der Gott Balder von früher, von der germanischen Mythologie. Balder war der Gott des Lichts, das war der Schönste, das war der reinste Gott, den es gab bei den Germanen. Und er war der Sohn von Freya. Freya, Frau Holle, Frigg, da gibt es so Übereinstimmungen. Also ich bin der Meinung, das ist dieselbe Göttin. Es gibt aber auch verschiedene Theorien, die sagen was anderes. Also da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Aber also da Weihnachten geht es, dieses urchristliche Fest, das wichtigste Fest eigentlich, ja, zusammen mit Ostern, das geht auf einen alten germanischen Brauch eigentlich zurück. Und das ist ja das Interessante auch, ne?
Ja. Also es ist ja ein bisschen davon geblieben, ne? Also dieser Heilbringer, dieser Strahlenkranz, das Licht, ne? Das war so quasi so wie, wir lassen euch ein bisschen von eurem, aber wir verändern das, ne? Und dann ist das plötzlich nicht mehr der 21., dann verschieben wir das noch ein paar Tage, weil dann auch eine ganz andere Energie herrscht und ja, schon hat es eine ganz andere Bedeutung, ne?
Ja, genau, das war natürlich eine Entwicklung. Also das ging jetzt nicht von heute auf morgen, ne? Ist ganz klar. So, da sprechen wir jetzt mal, wenn man jetzt von den Germanen an sich spricht, da spricht man jetzt von, okay, das war vor 2000 Jahren, ne? Da ist nicht viel passiert. Was ist passiert? Die ganzen Völkerwanderungen waren da. Slawen, Gallier, alles hat sich ja vermischt im Laufe der Zeit, muss man natürlich dazu sagen, ne? Dann kam die Christianisierung, 6., 7., 8. Jahrhundert und so weiter. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das natürlich alles so entwickelt. Es war jetzt kein Plan dahinter, dass jetzt die Christen sagen, okay, von heute auf morgen verändern wir jetzt das, da, da, da und da. sondern wie es halt so ist im Laufe der Menschheit, es verändert sich einfach im Laufe der Zeit. Aber es war schon irgendwie jetzt für mich so als Rückblick, dass die Christianisierung natürlich schon eher, ja, schon eher negative Einflüsse gebracht hat. Ja, also das Heidentum war eben die ursprüngliche Religion der unserer Vorfahren, unserer Ahnen. Und das Christentum ist eher halt, ja, wir wissen es, dogmatisch geprägt. Ja, es gibt einen Gott, ja, der richtet über dich. Und die germanischen Götter waren natürlich eher verspielt, wild, ambivalent und eigentlich viel spannender, also viel menschlicher, ja, als dieser Gott, der jetzt von oben eben oben sitzt und uns sagt, okay, das, was du jetzt gemacht hast, ist gut und das ist schlecht. Und jeder Mensch, der eben irgendwas macht, ja, das gefällt dem anderen vielleicht nicht. Da gibt es vielleicht einen Grund dafür. Es muss man jetzt nicht für gut heißen, aber wie eben das Leben so ist, das ist immer, es ist nie schwarz oder weiß. Es gibt immer Graubereiche dazwischen. Und es hat eben, das Christentum hat eben dafür gesorgt, dass aus diesen Graubereichen eben, ja, eben nur diese zwei polaren Energien eben da waren, ne, oder entstanden sind, an die wir auch dann glauben sollten im Endeffekt, ne? Aber trotzdem finde ich es eben, also ich sehe jetzt das nicht negativ an sich, sondern ich finde dieses Weihnachtsfest trotzdem schön, weil die Familie kommt zusammen, du kannst gemeinsam eben reflektieren, man ist zusammen, man isst gemeinsam gut, man hat Kerzenlicht an, es hat sich halt verändert. Und trotzdem ist es, finde ich, wichtig, dass man sich eben bewusst wird, wo Weihnacht eigentlich herkommt. Und ja, also deswegen ist für mich so diese germanische Götterwelt einfach sehr, sehr spannend, ja. Oder auch eben diese alten Riten, die damals unsere Vorfahren gefeiert haben. Und dass wir eben diese Riten halt in anderer Form weiterführen, ja, ist zwar zwar einerseits schade, weil es eben nicht mehr dem Heidischen im Angesicht ist, aber immerhin ist es erhalten geblieben. Und jetzt die Entwicklung, die man praktisch jetzt so voraussehen kann. Jetzt habe ich gestern gelesen, in Frankfurt wurden irgendwelche Schilder aufgehängt, Happy Ramadan und so weiter. Also da kann man sich jetzt eben vorstellen, wo die Reise hingehen soll, ne? Also es ist ja völlig verrückt momentan, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Ich meine,
Ja.
ja, es ist spannend, ne? Also was man da den Menschen irgendwie weiß macht, ne?
Ja. Aber es ist ja auch so, ich glaube, das ist für ganz viele einfach so eine Suche. Also das, was ich halt so festgestellt habe, so die Verunsicherung, die wir jetzt so ein paar Jahre hatten. Und jetzt ist einfach so die Suche nach der, ich weiß es nicht, Wahrheit will ich es nicht nennen, sondern irgendwie wirklich so nach Erklärungen. Wo kommt das denn her? Also ich war auch immer so jemand, ich wollte immer wissen, ich wollte nicht einfach nur was präsentiert bekommen, ja, das ist halt so, sondern ich wollte immer wissen, warum ist das so? Ne? Und vor allen Dingen, wenn ich dann noch merke, ja, das ist so, aber das fühlt sich für mich falsch an. Also, ne? Und das merke ich halt so bei den Leuten, dass die immer mehr anfangen, so nachzuforschen oder sich zu fragen, stimmt das so für mich? Ne? Weil wenn man das spürt, dass da was nicht stimmt, warum mache ich denn was, wenn ich die ganze Zeit merke, nee, das passt nicht, das fühlt sich falsch an. Und das finde ich halt eine schöne Entwicklung.
Absolut, ja. Und ja, wir hatten es ja eingangs, du hast mich ja gefragt auch eben, dass das, oder hast ja auch gemeint bei unserem Eingangsgespräch, dass ja auch der Trend gerade scheinbar da ist, eben, dass sich viele eben fragen, ja, wo komme ich her, ne? Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und ja, ich habe es eben auch gemerkt, eben als mein Vater starb vor 2 Jahren, da war so der Trend der Familie, okay, man will jetzt noch viel mehr erfahren, so, ne? Wo kommt jetzt, also welche Geschichte hat mein Vater erlebt? Warum hat er vielleicht sich so ja, gegeben, wie er eben zuletzt war? Was waren die Gründe dafür? Und dann kommt man eben auch auf so Themen, okay, welche Kindheit hatte er erlebt? Und so weiter und so fort. Also diese ganze Ahnengeschichte, wenn man die zurückverfolgt, die kann sehr heilsam sein. Die muss nicht immer schön sein. Das muss nicht einem gefallen, was da passiert ist, aber ich sag mal, es ist heilsam. Und ich habe mich also, das ist eine persönliche Geschichte, geht um meine Mutter. Also sie ist ein sehr ängstlicher Mensch. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wo kommt die Angst her? Ne? Es ist ein typisches Muster, auch wird auf die Söhne projiziert. Wo kommt es her? Ja, und da habe ich da geforscht, habe mich auch mit ihr unterhalten drüber. Ja, wurde vertrieben. Ne? Sie war ein junges Mädchen, dann war eben der Zweite Weltkrieg zu Ende, wurde vertrieben aus dem Sudetenland, musste dann mit, ich weiß nicht, mit 6 Jahren oder so, mussten sie über Nacht ihr Zuhause verlassen, mussten unter unmenschlichen Bedingungen eben flüchten nach Westdeutschland und ja, vollkommen klar, wo die Angst herkommt. Ne? Und wenn man diese Erkenntnis hat, wenn man sich eben mit dieser eigenen Familiengeschichte ein bisschen auseinandersetzt und wie gesagt, ich sage nicht, dass man das gut finden muss oder dass man ja, überall sein Segen geben muss, aber einfach, wenn man das vielleicht ein bisschen verstehen kann oder wenn man ein bisschen nachvollziehen kann, Mensch, wie ging es denn, wie wird es mir gehen in der Situation, dann kann ich vielleicht vieles für mich nachvollziehen. Ja? Warum war das so? Warum ist es jetzt so? Und ich glaube eben, dass das vielleicht, jetzt ist die Zeit gerade reif, wo sich viele Menschen fragen, okay, warum ist es jetzt so, wie es mir gerade geht? Oder warum ist die derzeitige Menschheit auf dem Weg, wo sie sich gerade befindet? Und es hat alles Gründe. Man muss nur forschen, man muss offen sein. Und natürlich gibt es dann auch diese energetischen Dinge, wo ich jetzt sage, okay, da gibt es auch diese Dunkelmächte eben, die da sind, die eben manipulieren überall, wo es nur geht. Ja. Dritter Weltkrieg und so weiter, soll er geschürt werden, gerade merkt ja jeder, kommt ja nicht vom Menschen. Ne? Das ist ja eine Entwicklung, eine Energie, die kommt ja von woanders her. Aber wie gesagt, das sind so Themen, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und ein bisschen auch in sich geht, das muss man nicht alles mit dem Verstand begreifen, dann kann man da so für sich schon ein paar Antworten finden. Ne? Und letztendlich diese ganzen negativen Nachrichten, die gerade jetzt in der Zeit zu so kursieren, wenn man sich da ein bisschen frei macht davon, ist natürlich auch nicht verkehrt. Ne? Wenn man so eher den Fokus natürlich auf die guten Dinge eigentlich so, was eigentlich gut läuft, ja, sowas wie gute Nachrichten, ja, die gibt es ja auch, die werden bloß nicht gesendet. Wenn man sich da ein bisschen drauf eben fokussiert, dann ist das Leben viel schöner, als sich es vielleicht für viele gerade darstellt. Ne?
Ja, und wenn man das Ganze dann auch eher wieder so zu sich holt und sich dann anschaut, so was habe ich denn gerade so für mich aufzulösen? Also ich merke ja auch so alte Sachen kommen ja, das was du da auch sagtest, du beschäftigst dich dann so mit deinen Ahnen und sowas, das höre ich auch gerade von allen Ecken. Das ist einfach wie so, ne, wo ich immer so das Gefühl habe, das sind so Wellen, die da gehen, einfach so Energien, dass man da auch gerade so an solche Sachen rankommt. Ja, und das finde ich natürlich auch mega spannend, weil es hat uns ja im Endeffekt alle, ne, wir haben alle irgendwie Vorfahren, ne? Meine Eltern, Baujahr 31, 38, das waren alles Kriegskinder, ne? So, und das heißt, wir sind ja schon quasi ganz anders aufgewachsen, ne? Also ich kenne hier, bei uns wurde nie was weggeschmissen, ne? Mein Vater war ein Eichhörnchen, er hat jede Schraube gesammelt, kann man immer noch mal brauchen. So bin ich groß geworden. Ich kenne das gar nicht anders. Ne? Also bevor ich mal was wegschmeiße. Um Himmels Willen. Aber das erklärt das ja auch. Und es geht ja ganz, ganz vielen so, wo ich dann von vielen dann höre, ja, und dann habe ich mir auch so meine Ahnenreihe mal angeguckt oder ich mache eine Ahnenheilung, wo ich immer denke, wow, finde ich echt spannend, ne? Also das ist einfach so, als wäre da so eine kollektive Energie quasi freigegeben worden, ne?
Ja,
Ja.
das sehe ich auch so, absolut. Ne? Das ist wirklich gut zu beobachten, dieser Trend gerade. Und dieser Trend kann ja nur heilsam sein. Ne? Also das sind ja Themen, die hätte man vielleicht auch, wenn man die früher schon so im Fokus gehabt hätte. Ja, gut, hätte, ist, macht keinen Sinn, aber ist natürlich, wie gesagt, ein sehr heilsamer Prozess, ne? Wenn sich viele, wie du sagst, eben diese Fragen stellen. Ne? Wie du sagst, okay, dein Vater hat dir nichts weggeschmissen und so, ja. Vielleicht hat sie auch irgendwann mal genervt und dann hast du mal nachgedacht, okay, ja klar, er hatte ja früher nichts, ja. Daher kommt dieses, ne, sich eben das alles aufzuheben. Man könnte es ja noch irgendwann gebrauchen, ne? Und vielleicht kann man sowas auch noch irgendwann gebrauchen. Ist ja so. Ich meine, vor ein, 2 Jahren hatten wir das Thema mit dem möglichen Stromausfall, ja, war auch eine Möglichkeit. Wenn es jetzt da irgendwie natürlich da nichts gehabt hast daheim, ja, warum soll man sich nicht darauf vorbereiten, ne? Das ist für mich immer so das Beispiel von der Arche Noah, als er den Hinweis von Gott bekommen hat, okay, und warum soll er das dann ignorieren einfach, ne? Und sich nicht darauf vorbereiten, vielleicht auf irgendein Großereignis, was vielleicht kommen kann, ja?
Ja, es ist nur mal die Frage, wo kommen so die Botschaften her?
Ja, das stimmt natürlich auch wieder.
Ja,
Absolut. Ja,
ne,
ja.
da sind ja schon so die Botschaften, die da aus den Medien kommen, und dann sind ja schon ganz andere Botschaften. Und Das finde ich auch immer so spannend. Und dass so diese Botschaften so aus den Medien eigentlich versuchen, immer stärker zu werden, die uns da irgendwie so lenken wollen in so
Ja,
bestimmte Richtungen. Ja.
absolut, ja, absolut. Naja, gut, durch die meisten Nachrichten versucht man natürlich schon, uns möglichst klein zu halten, ne? Und abhängig zu halten und so weiter. Das ist klar, das weiß man, ne? Wenn man sich so eine gewisse Zeit mit diesen Themen beschäftigt, dann da braucht man da gar nicht forschen, ne? Dann du hörst eine Nachricht vielleicht, irgendwie bekommt man es ja auch doch mit, auch wenn man sich nicht irgendwie jeden Tag mit der Tageszeitung oder Tagesschau beschäftigt, ja, um Gottes Willen. Aber irgendwie bekommt man es ja dann doch mit. Und ja, macht dann irgendwann auch so ein Gespür dafür, ne? Ja, okay, jetzt kommt wieder eine Meldung, jetzt ist das und das angeblich wieder, okay. Kann in die Tonne, ne? Kann weg.
Ja, und hat ja alles einen Grund. Also meistens versteht man die Sachen ja immer später, ne? Wie heißt das immer? Rückblickend.
Ja, das stimmt.
Rückblickend ergibt das dann alles irgendeinen Sinn, müssen wir jetzt noch gar nicht verstehen, aber ja, wird schon. Schon für irgendwas gut
Gut
sein.
sein,
Und
ja.
ja. Ich
Ja, gut
möchte jetzt
ist.
nochmal so
Ja.
den Bogen so in die Mythologie kriegen. Weißt du, was mich so die ganze Zeit beschäftigt? Ist noch nicht so lange her, da habe ich auch zwei sehr liebe Menschen verloren. Und für die war das sehr, sehr wichtig. Bevor die gegangen sind, haben die beide gesagt, also unabhängig, sorgt für die Vögel. Ne? Also immer gucken, dass irgendwie Wasser im Haus ist und eine Wasserstelle. Und ne? Oder denkt dran, die Vögel im Winter zu füttern. Und dann habe ich da auch so drüber nachgedacht. Also Vögel, so Singvögel, die haben bei uns ja noch so eine Bedeutung, ne? Weil die singen ja so schön. Aber so, dann gibt es ja wieder so dieses negativ Angehauchte, ne? Der Rabe, der böse schwarze Rabe. Und aber das war ja früher auch mal anders. Da hatten die Vögel ja auch eine ganz andere Bedeutung. Da waren das ja eher so die weisen Tiere. Wie siehst du das?
Die, was sagtest du, die Weidentiere?
Die
Weidentiere?
Weisen, der
Die
weise
Weißen, die
Rabe
Weißen,
war
die
das
Weißen
ja.
Tiere, die Weißen
Genau,
Tiere. Ja.
genau.
Ja, die zwei Raben, die Odin oder auch Wotan begleiten, sind ja bekannt, die eben immer auf der Suche sind oder ja, auf der Suche nach neuen Informationen, die fliegen um die Welt und flüstern Odin die neuesten Informationen aus der Menschenwelt ein. Also Raben sind sehr magische Vögel auf jeden Fall. Ja, auch da, okay, muss man jetzt feststellen auch, die Vögel, die will man auch deswegen weghaben, ja? Die sind zu weise für die Menschheit. Die sind zu weise und die Dunkelmächte, die versuchen alles, damit man praktisch alles Gute sozusagen schlecht macht oder wegbekommt. Und das ist auch der Grund, mit der Grund, natürlich kein bewusster Grund von den Leuten, die dieses alles managen, dass man diese Windkraftwerke, diese riesen Windkraftwerke aufstellt. Man holzt also quasi sehr viel Land ab, um diese Windkraftwerke aufzustellen. Und durch diese Windkraftwerke gehen ja so viele Vögel werden getötet, so viele Insekten werden getötet. Und alles, was quasi für die Menschen gut ist, ja, wird momentan versucht zu eliminieren, weil man spürt momentan, dass da sehr viele Energien auf die Erde einwirken, damit dieser Erwachungsprozess eben da ist, den wir ja alle spüren gerade. Und es wird versucht, der zu verhindern. Das ist ein ganz klares, ja, kann man so erkennen, ne? Und ja, bei den Vögeln, klar, wenn jetzt eine Meise vor mir auf dem Fenster eben sitzt und die ist süß, ja, die sieht süß aus. Die mag ich jetzt auch lieber als die Tauben, die quasi die Meise vertreiben und dann sich eben das, was ich rausgegend habe, eben dann essen. Also da kann man sich auch selber beobachten. Ja, okay, ich mag jetzt die Meise lieber, weil sie lieber ausschaut als die böse Taube oder der böse Rabe. Aber es sind alles gleichwertige Lebenswesen. Ne? Also man kann sich da auch selber gut spiegeln darin, wenn man sagt, okay, jetzt möchte ich aber den Vogel lieber wie den anderen. Ja, warum eigentlich? Das ist auch ein Lebewesen. Aber wie du schon sagtest, eingangs eben, das sind ganz weise Lebenslebewesen, ne? Und gerade bei Odin, sind diese Raben sehr prägend gewesen. Also er wird ja auch immer dargestellt, ne, auf seinen Schultern, die beiden Raben, Ugin und Munin. Und ja, vielleicht ist es auch so, vielleicht können diese Vögel auch eben Informationen einholen bei uns Menschen. Wer weiß, wo die Informationen hingelangen.
Ja, und das heißt ja auch immer, dass die Tiere schon, na, wie war das, 72 Stunden vor uns spüren, dass da irgendwas im Anmarsch ist, ne? Ob das Unwetter ist, ob das Erdbeben sind oder was auch immer. Die wissen schon Bescheid, da ist für uns doch die Welt vollkommen in Ordnung.
Ja,
Ne? Da.
die haben scheinbar bessere oder andere Sinnesorgane wie wir.
Ja, oder wir haben es vergessen, ne? Wir haben unsere Sinne gar nicht mehr so geschult, weil, ja, brauchten wir ja gar nicht mehr, angeblich gar nicht mehr. Und, ich meine, das merkt man ja jetzt auch so, dass die Wahrnehmung sich verändert hat bei uns Menschen. Und na, ich glaube, dass das früher so stelle ich mir das halt vor, daher war das noch viel mehr so mit diesen Festen und Ritualen, weil man da noch viel mehr mit der Natur verbunden war. Und dann kam ja irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, diese Trennung. Und dann haben wir uns ja in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und jetzt merke ich einfach so, ne, diese feinen Sinne, die kommen ja immer mehr so, dass man viel intensiver hört, spürt, sieht. Und ja, das ist, ich glaube, das ist auch gar nicht mehr aufzuhalten. Also da tut sich einfach ganz viel.
Ja, das ist wirklich interessant, was du sagst, weil es ist ja eigentlich so, dass die Sinne immer weiter verkümmert sind bei den Menschen. Also ich gehe da so, was Armin Risi sagte, der Vedenforscher, der sagte eben, dass der Mensch nicht vom Affen abstammt. Also die Evolutionstheorie ist falsch, sondern die Menschen waren eigentlich schon immer feinstoffliche Wesen. Wo auch immer sie herkamen, ja, aber sie waren feinstofflich und sie wurden mit der Zeit immer grobstofflicher. Und das hat damit zu tun natürlich, dass man halt uns versucht hat, klein zu halten. Dann halt auch die Thematik mit der Zirbeldrüse, ja, mit der Verkalkung, Fluoride, Impfungen, was auch alles dazugehört und so, Chemtrails, egal, was auch immer. Und trotzdem haben wir jetzt quasi die Zeit, wo immer mehr Menschen aufwachen. Und das finde ich spannend, ja, weil dieser ganze Einfluss an negativen Dingen, der ist ja immer noch da. Und der wird ja immer noch viel, viel stärker. Aber gerade, dass er stärker wird, umso mehr scheinen die Menschen aufzuwachen. So, wo kommt jetzt dieser Erwachungsprozess her? Und ja, die einen sagen, das sind Energien aus dem Kosmos. Andere sagen, okay, man entwickelt sich als Mensch eben auch weiter. Man wird vielleicht auch resistent gegen gewisse giftigen Einflüsse. Und ja, das ist sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Das ist sehr, sehr interessant, was da gerade vor sich geht, finde ich. Und unsere Vorfahren, wie gesagt, die waren ja auch sehr feinstofflich. Vor 2000 Jahren, Deutschland war ja quasi von Wald fast vollständig bedeckt. Die Römer, die hatten Angst, wenn sie nach Germanien kamen. Die hatten der Schwarzwald, das war der Silva Nigra, die hatten ihn als schwarzen Wald bezeichnet, weil der war so unheimlich für sie. Die trauen sich da gar nicht rein. Und das natürlich in so einer Umgebung, das muss auch noch kälter gewesen sein damals hier in unseren Breiten. Dass natürlich die Menschen damals dann auch einen sehr starken Bezug noch zu den ja, zur Natur gehabt haben, zum Wetter vor allem, zu den Lebewesen, kann man sich nur so vorstellen, ne? Und wenn hier natürlich jemand sehr mit der Natur verbunden ist, dann ist man auch anscheinend wacher im Kopf und im Herzen. Und man sieht es ja auch jetzt mit der Corona-Krise zum Beispiel in ländlichen Gebieten, da haben sich die wenigsten impfen lassen. In der Stadt haben sich alle impfen lassen. Und in ländlichen Gebieten, da hat man sich leicht die Frage gestellt, was geht hier ab, ne? Also ich sehe da, für mich ist da ein ganz klarer Unterschied zu erkennen, ne? Dass wenn man mit der Natur verbunden ist, man muss ja nicht mal gebildet sein, dann hat man so einen gewissen, eine gewisse Verbundenheit zu seiner Intuition. Was richtig, was gut ist, ja, oder was schlecht für einen ist.
Ja, also Ich stelle mir das einfach immer so vor, ne? Dass wir im Endeffekt alle so mit dem Wald zusammengelebt haben. Und es ist ja auch, warum geht es uns immer so gut, wenn wir in den Wald gehen? Also ich kenne ja kaum einen, der in den Wald geht und sagt, boah, jetzt geht es mir aber schlecht, sondern es geht einem schlecht, man geht in den Wald und geht raus und dann, ne, wie aufgetankt. Also ich selber, ich brauche das und ich kann nicht oft genug da ne, in den Wald gehen, um einfach zu sagen, also erstmal wieder so klaren Kopf bekommen oder dass man sich einfach wieder angebunden und geerdet fühlt. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, ohne Natur zu leben. Ne? Also wenn ich mir das so vorstelle, ganzen Tag quasi so im Beton festzuhängen, das ist wieder die Natur im Endeffekt. Ne? Also das ist ja, wo will man denn da auch tanken?
Ja, genau. Also sehe ich genauso, ne? Also das ist, glaube ich, unser Naturell auch einfach, dass wir uns in der Natur wohl fühlen. Wir kommen daher irgendwie. Und dieses ganze, diese ganzen Betonstädte und diese ganzen Stahl, Glas, Beton, das ist irgendwie gegen die Natur, ne? Das passt nicht zusammen irgendwie mit dem Menschsein. Und jetzt, ja. Versucht man ja auch diese 15-Minuten-Stelle zu integrieren und so und macht es einem schmackhaft. Das ist also das, der Mensch, der lässt sich nicht so leicht hinters Licht führen, ne?
Ja, weil wir halt einfach spüren, ne? Es ist, man merkt einfach so, was einem gut tut und was nicht. Das hängt ja dann so, ne, von dem inneren Schweinehund ab. Im Endeffekt so, ne? Also ich habe hier Glück, ich habe es nicht weit bis zum Wald, aber muss ja nicht unbedingt in den Wald gehen. Ne? Es reicht ja einfach so schon aus der Stadt raus, an den Rand gehen und spazieren gehen oder einfach auftanken. Also muss ja nicht. Das kann, geht in den Wald, aber einfach so die Verbindung nach draußen ist es ja schon. Oder wenn ich einen Balkon habe, dass ich mich wenigstens draußen aufhalte, nicht nur drinnen. Ne? Wenn ich mich abschotte, habe ich keine Verbindung. Und ich glaube, das ist ja das so, ne? Wenn wir alle so feinstofflich sind, stelle ich mir immer vor, da sind ja überall diese Energiebahnen, diese Verbindungen. Und das ist ja abgeschnitten im Endeffekt, wenn ich drinnen bin. Da ist keine Verbindung. Also.
Ja,
Funktioniert nicht so ganz.
aber scheinbar sind nicht alle Menschen so, ne? Weil es gibt ja genug Menschen, die fühlen sich genau in so einem Umfeld auch wohl. Also, ja, also ich gehe da genau mit dir, ich bin genauso, aber es scheint Menschen zu geben, denen gefällt es auch so, wenn sie in ihrer Betonburg eben sitzen. Ja, sie haben dann gleich das Fitnessstudio daneben, die Arbeit, Homeoffice und so weiter und müssen gar nicht groß rausgehen. Das gibt es natürlich auch. Die Frage ist natürlich, ja, okay, tut man sich was Gutes damit oder ich denke einfach, wenn man in der Großstadt aufwächst und lebt und da viel Zeit verbringt, das ist auch ganz stark davon abhängig, wie ich da aufwachse. Habe ich jetzt Eltern, die vielleicht auch gerne in die Natur gehen, zum Badesee oder im Wald im nächsten, oder ich habe Eltern, die das eben nicht so handhaben, dann ja, da kann ich das merken, feststellen, dass mir das nicht gut tut, wenn ich da bleibe, oder ich kann eben dann sehen, mir geht es besser, wenn ich eben draußen bin, ne?
Ja, und es kommen ja auch immer so Zeichen, ne? Also ich nenne diese Symptome, Krankheiten, egal wie man das nennt, das zeigt ja immer halt, hier stimmt was nicht. Und ne, bei vielen ist das ja so. Ich kenne auch die gesagt haben, nö, warum soll ich denn noch draußen gehen? Ich habe ja hier alles. Und dann kamen irgendwann so Symptome, die halt gesagt haben, ne, da ging es los mit Rücken und ich weiß nicht, was alles. Ja, also der Mensch ist nicht dafür geschaffen, nur auf der Couch zu sitzen. Ne? Also da stimmt was nicht. Und das zeigt sich ja. Das ist ja dann immer die Frage, wie geht man damit um? Und ja, ich glaube, früher waren wir ja viel mehr in der Natur, haben da, ne, Jäger und Sammler und ich weiß nicht, was alles. Das war so unsere Natur. Wir waren in Bewegung und waren ganz, ganz naturverbunden. Und irgendwie ist das, ja, das sind schon so alles Zeichen. Ne? Leute, guckt mal hin, wie ihr lebt heute. Ist das so, ne? Habt ihr euch da ins Gemütliche angepasst oder wollt ihr da nicht so in das Ursprüngliche zurück? Und ich glaube, da ist schon sehr gewaltig der Trend. Also wenn es jetzt schon. Wenn der Arzt schon empfiehlt, ne, machen Sie mal einen Waldspaziergang, das heißt ja schon was.
Ja, es ist ja mittlerweile auch tatsächlich in der Medizin angekommen, ja, wie du sagst, eben, dass uns das empfohlen wird. Und es gibt ja auch ganz viele Forschungen, die berichten, dass wenn wir im Wald sind, dass das tatsächlich unseren Zellen gut tut, ja. Also wir verjüngen uns ja quasi unsere Zellen, wenn wir uns da bewegen. Das Stichwort Waldbaden ist ja auch ganz populär geworden. Und das ist eine schöne Entwicklung eigentlich, dass solche Themen dann trotzdem auch in der Öffentlichkeit publik werden. Und ja, solche Dinge machen auf jeden Fall Hoffnung, ne? Dass wir also als Menschheit nicht ganz verloren sind.
Ja, naja. Also eigentlich wissen wir ja, was uns gut tut.
Auf jeden Fall. Also
Ja.
ist lustig, Sebastian Kneipp zum Beispiel, der sagte über die Germanen, die waren sehr gesunde Menschen, weil sie tranken ihren Met. Ja, also Met war ja quasi ein alkoholisches Getränk, Honiggetränk. Und dass natürlich jetzt die Gesundheit der Germanen nicht nur wegen dem Met zu verdanken war, sondern halt wahrscheinlich auch eben der Natur. Ist natürlich selbstredend, ja, aber es ist ganz lustig, dass man so bestimmte Zitate dann über Germanen lesen kann von prominenten Menschen, die dann eben über Met reden oder über solche Dinge. Dann finde ich immer ganz, ganz amüsant. Und wahrscheinlich auch ist was dran, ja, Gottes Willen.
Ja, aber einfach, weil sie ganz ne, diese Naturverbundenheit auch ausgelebt haben. Und was empfiehlst du denn da? Also, wenn jetzt jemand so sagt, so ich möchte wieder viel, viel natürlicher leben, was würdest du denn so jemandem empfehlen? Was könnte der denn da so für sich entdecken?
Ja, ich denke, wir sollten wieder ein bisschen wilder werden und archaischer werden. Also, dass man jetzt in die Natur geht, ja, klar, das sowieso. Man kann auch zum Beispiel barfuß spazieren gehen. Oder man kann zum Beispiel, da gibt es die Wim Hof-Methode, die finde ich sehr interessant und sehr, sehr, also klasse, klasse Typ auch, ein Holländer. Das ist dieser Iceman, kennen vielleicht viele. Oder einige kennen ihn vielleicht, der hält sehr viele Weltrekorde im Eisbaden. Und man kann diese Wim Hof-Methode sehr leicht auch zu Hause anwenden. Besteht aus drei Prozessen. Also das eine ist das Mindset, man lässt sich quasi darauf ein. Man ist also quasi positiv, dass das einen gut tut. Das zweite ist die Atmung. Es ist eine bestimmte Atmung. Also wir kennen ja viele Atemübungen, die mehr so darauf abzielen, eben ruhig zu werden, so zur Beruhigung oder vielleicht auch zur Meditation. Die Wim Hof-Atmung, die ist mehr darauf ausgerichtet, Stress zu erzeugen im Körper. Das heißt, man atmet schnell ein, schnell aus und aber immer mehr ein quasi eine bestimmte Zeit lang und hält dann seine Luft an, solange es geht. Und es ist sehr interessant, dass also die Möglichkeit, die Luft anzuhalten, mit dem Training immer länger wird. Also da bist du am Anfang, war ich bei 40 Sekunden und 30, 40, dann eine Minute, 1,30, 2 Minuten. Das geht also unfassbar schnell, wie man sich da selber, wie man das sich selber da entwickeln kann. Und es soll eben darauf abzielen, dass man Stress im Körper erzeugt und durch den Stress werden die Selbstaktivierungskräfte eben aktiv. Und der dritte Baustein von dieser Wim Hof-Methode ist Eisbaden. Das kann man also, ich mache das so, ich habe die Möglichkeit nicht, manche stellen sich ein Fass mit Wasser draußen auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Ich dusche jeden Morgen eiskalt, so kalt wie eben das Wasser ist. Manche gehen im See, manche gehen im Fluss im Winter. Und du bist praktisch 1, 2, 3 Minuten dem kalten Wasser ausgesetzt. Und danach ist auch der Körper dabei, sich zu wärmen. Das ist nämlich erst einmal sehr kalt und es ist sehr Stress für den Körper, wenn du in kaltes Wasser gehst. Das kennt jeder. Und dann irgendwann aber, der Körper gewöhnt sich ein Stück dran, wenn man dem Wasser ausgesetzt ist, dem kalten. Und dann beginnen quasi danach auch die Selbstheilungskräfte zu wirken. So, der Körper versucht jetzt, sich zu erwärmen. Und durch diese Bausteine eben ist es möglich, dass man sämtliche Krankheiten eigentlich bewältigen kann. Das heißt, dass man kann seinen Körper so weit trainieren, also auch kranke Menschen können das machen. Also wenn man nicht herzkrank ist, dann sollte man das nicht machen mit dem kalten Duschen und kalten Baden. Aber man kann tatsächlich seinen Körper so weit trainieren, dass die Selbstheilungskräfte sehr aktiviert werden. Und das ist sehr hochwirksam. Und das ist für mich so eine Sache, das ist wirklich archaisch irgendwo wild. Also die Menschen damals, die sind ja auch in das eiskalte Wasser gegangen. Die hatten ja kein warmes Wasser, so wie wir heute. Wir sind ja da in der Hinsicht total verweichlicht, ja, eigentlich. Und also das kann ich sehr empfehlen, weil ich mache es selber und ich sehe es an mir, dass es sehr positive Wirkungen hat. Also auch mental vor allem. Ja, so allein dieses mentale Willenskraft in der Früh, ja, so ich stehe jetzt auf gerade und eigentlich bin ich noch müde, aber man zieht es dann doch jeden Morgen durch. So, ich gehe jetzt in die kalte Dusche, ja, oder ich gehe jetzt ins kalte Wasser rein. Das macht für den Kopf unheimlich viel aus. Ja. Also man kann da sich unheimlich viel selber motivieren. Man fühlt sich auch gut danach. Ne? Und ja, man kann, das ist für mich archaisch und wild. Man kann sich nackt durchs Morgentau wälzen, wie es auch die Germanen gemacht haben bei ihren Riten damals. Ja. Man kann nackt zusammen mit seinem Partner, mit der Partnerin, kann man nachts auch mal um die Ecke ziehen. Warum nicht? Ja. Wer begrenzt uns eigentlich? Ja? Wer sagt, das ist falsch? Was soll das? Ne? Also wir können da unsere eigenen Grenzen, die man uns da aufgesteckt hat, ein bisschen auch ja, drüber gehen.
Ja, und das ist ja, das, was du gerade sagst, da hatte ich direkt so ein Bild. Es gibt da jetzt auch so hier Waldwege, wo man dann nackt gehen kann. Also das gibt ja im
Ja,
Endeffekt
stimmt.
immer so zugewiesene Zonen. Ne? So, da dürft ihr noch mal so ganz natürlich sein, aber überall anders habt ihr euch bitte anzupassen und ne? Ja.
Es ist genau so, es ist genau so.
Ja.
Und da braucht es auch wieder die wilden Männer, die wilden Frauen, die dann sagen, ja, da sagt man sich, okay, warum? Wer macht uns eigentlich diese Regeln? Wer legt uns die auf, ja? Die ganzen Gesetze. Also was jetzt heute ein Gesetz ist, ist ja vielleicht in 5 Jahren wieder ganz anders. Also das machen ja auch nur Menschen, die jetzt meinen, das wäre jetzt eben ein Gesetz, so und so sollte man sich verhalten. Also da finde ich, können wir auch durchaus wieder archaischer werden und unsere eigenen Lösungen finden. Ja, also die natürlich mit meiner moralischen Vorstellung irgendwie vereinbar sind, also ganz klar. Ja, ich werde jetzt keinen Menschen umbringen, nur weil ich sage, das ist jetzt für mich recht. Also das meine ich jetzt nicht damit, ne? Aber ja, in der Corona-Zeit auch ein gutes Beispiel. Ja, ich meine, da gibt es den Gott Loki, das ist der listige Gott. Ja, der war nicht sehr beliebt bei der Bevölkerung, war auch sehr unmännlich. Ja, es war ein Gott, der gar kein Gott eigentlich ist, weil er von den Riesen abstammt. Und das war der listige Gott. Er hat sich immer wieder in Situationen gebracht, wo er quasi diese auch wieder ausbügeln musste, die Situationen. Und dann musste er mal sich Frauenkleider anziehen, um irgendwas zu bereinigen. Dann musste er dies machen, jenes machen. Und das ist für mich ein Beispiel. Okay, wenn ich jetzt quasi in der Situation bin, in der ich irgendwie gerade, ja, wir hatten damals die Situation mit den Impfungen, mit den Zertifikaten hin und her, ja, ich kann auch improvisieren, um mir das Leben in dem Moment vielleicht besser zu gestalten. Ich muss mich jetzt nicht richten danach, was ist jetzt richtig, was falsch. Da sagen die oben zu mir, das ist richtig. Wenn du quasi dir irgendeinen QR-Code aufs Handy eben drauflädst, ja. So kann jeder für sich entscheiden, was ist jetzt für mich in der Situation richtig. Und so dieses Duckmäusertum ein bisschen hinter sich zu lassen. Ja, so können wir quasi unsere Ahnenkraft wieder ein bisschen kommen. Deutschland würde jetzt ganz anders ausschauen, wenn Arminius sich nicht gegen die Römer gewehrt hätte. Er hat die zahllosen germanischen Stämme vereint, um gegen die Römer aufzubegehren. Hatte dann auch unter anderem Legenden drüber, wie er dann Veleda, die bekannte Seherin, befragt hat, also an welchem Tag quasi so ein Angriff am günstigsten wäre. Dann hat es also in Stürmen geregnet, es hat gewittert, man hat die Römer überfallen in Guerillataktik. Die Römer hatten Angst, die konnten sich nicht verteidigen, die waren auf einer Linie von, ich glaube, 6 Kilometer hat sich dieser ganze Tross erstreckt. Und für jetzige Militärexperten ist es ein Wunder, dass die Germanen das geschafft haben, die Römer zu schlagen. Und wie gesagt, das einfach als Symbolik zu verstehen, ja. Wo sind die Leute, die sich jetzt wehren, die jetzt sagen, okay, jetzt ist mal Stopp, hier ist für mich die rote Linie, jetzt sage ich mal Nein. Und darauf kommt es jetzt auch drauf an in der jetzigen Zeit, dass wir in diese archaische ja, Kraft wieder zurückfinden, natürlich mit friedlichen Mitteln. Und da kann man sich selber fragen, was kann ich jetzt tun, ja?
Ja, da fängt es ja erstmal an, ne? Bei jedem selbst.
Genau.
Ja. Ja, ich glaube, wir sind da sehr angepasst worden und ja, ne, uns wurden da auch Wege gezeigt, die wir vielleicht so gar nicht gehen wollten und dann gehen mussten. Aber ich glaube, da ist so ganz, ganz viel so, was auch bei uns drin sitzt, ne? Wenn ich da hier noch so an Hexenverbrennungen und ich weiß nicht was denke, so alle unsere Weisen. Führerinnen und ne, die noch so ein unglaubliches Wissen hatten, die sind ja quasi alle, ne, in Flammen übergeben worden und noch andere schlimme Sachen und wir mussten uns da alle neu finden und ich glaube, das tragen wir auch so in unserer Kultur drin. Da sind so andere, ne, wenn ich jetzt hier so an die indigenen Völker denke, die haben ihr Wissen viel länger bewahren können und bei uns, glaube ich, ist ganz viel verloren gegangen.
Ja, absolut, ja, absolut. Also selbst heute werden ja noch Schamanen in Südamerika, Mittelamerika verfolgt. Die da ihre Riten ausüben. Aber auch gerade, was du sagtest, eben, ja, aus kräuterkundigen Frauen wurden Hexen gemacht und aus Heiden wurden brave Bürger gemacht. Ja, und ich glaube auch, dass gerade diese Zeit, in der man praktisch diesen kräuterkundigen Frauen dieses Stempel auferlegt hatte, da ging auch in Sachen Sexualität und Lust viel verloren. Die Germanen damals, das waren sehr lustvolle Menschen, also lustvoll im positiven Sinne. Die haben Sexualität nicht nur betrieben, um sich fortzupflanzen, sondern wirklich aus Lust. Und es war der katholischen Kirche, warum auch immer, war wahrscheinlich deswegen ein Dorn im Auge, weil diese sexuelle Kraft gerade bei Frauen sehr mächtig ist. Die kann unfassbar mächtig sein, also mächtig im Sinne von heilend auch wirken für beide Geschlechter. Und dann hatte man damals auch die Pest im 14. Jahrhundert, glaube ich, war es. Man hatte sehr viele Arbeiter verloren durch diese ansteckende Krankheit. Und jetzt musste man eben wieder dafür sorgen, dass wieder mehr Nachkommen gezeugt werden. Und jetzt hatte man eben dann die kräuterkundigen Frauen als Opfer auch gesehen, weil sie konnten quasi den Frauen Kräuterchen geben oder Kräutermischungen geben, um quasi nicht schwanger zu werden. Also quasi Sexualität aus Lust und nicht aus Fortpflanzung. Und das war natürlich den Christen damals oder halt den Obersten dann eben war nicht gerecht. Und so hatte man praktisch diese Frauen dann verteufelt im wahrsten Sinne des Wortes und gesagt, das sind böse Frauen, weil die geben unseren Frauen Mittelchen, damit sie keine Kinder zeugen können, also auf die Welt bringen können. Und so nahm das dann eben so eine Dynamik an. Also ja, wie es quasi bis heute eigentlich, wie man es bis heute eigentlich beobachten kann, dass viele Frauen sich schämen oder sagen wir mal so, jetzt ist es wieder in einem Gleichgewicht einigermaßen, aber bis vor einigen Jahrzehnten war es in einem ziemlichen Ungleichgewicht, das Ganze. So sehe ich das und ja, deswegen ist diese Entwicklung, ja, Emanzipation ist auch wieder so eine Sache. Ja, da gibt es auch viel zu erzählen. Ne? Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber zum gewissen Teil ist diese freie Sexualität schon eher befreiend für die Frauen gewesen, denke ich mal, in den 60er, 70er Jahren.
Ja, und das ist ja, ne, diese Spaltung von männlich und weiblich, das finde ich auch so, dass das gerade wieder so in eine Kraft geht, ne? Weil das soll ja im Endeffekt zusammenwirken und nicht ja, so gegeneinander oder sich abstoßen oder einer ist wertiger wie der andere. Und also ich sehe das schon so, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Und ja, und es hängt halt davon ab, wie jeder selber da mit umgeht und ne, mit gutem Beispiel voran. Wenn man was verändert haben will, sollte man erstmal bei sich selber anfangen.
Ja, genau. Ja, ich denke, dass dieses Männlichkeit, Weiblichkeit ist ja wirklich ein ganz spannendes Thema. Und ich glaube, die Urschöpfung hatte schon so angedacht, dass quasi nicht beide Geschlechter gleich sind, ja, so wie es jetzt gerade propagiert wird von gewissen Mächten, sondern dass Männer haben ihre Qualitäten, Frauen haben ihre Qualitäten und beides zusammen ist eigentlich die optimale Kraft, die entstehen kann für Leben eigentlich, für alles auf der Welt. Und da kommen wir jetzt gerade wirklich wieder hin, auch weil quasi diese verschiedenen Mächte eben uns das Gegenteil erzählen wollen. Da fragen sich nur die Menschen, ja, stimmt das überhaupt? Was erzählen die uns überhaupt? Ja, Genderwahn, das ganze Zeug und so weiter. Also das macht schon Sinn, dass eben die Frau kreativ ist und so weiter und dass der Mann eben zielgerichtet oder analytisch vorgehen kann. So diese Zusammenlegung der Charaktereigenschaften eben war ja die Menschheit imstande, um überhaupt zu überleben. Also sonst wäre ja gar keine Menschheit mehr da. Und das hatten also unsere Vorfahren, denke ich, ganz gut hinbekommen auch. Also gerade bei den Germanen, das war jetzt halt, war zwar ein Patriarchismus, aber man hat die Frau sehr geschätzt. Ja, das waren für die Germanen waren das heilige Wesen mit Sehergabe. So hat Tacitus beschrieben, der römische Schreiber. Also den Eindruck haben die Frauen auf die Römer gemacht zumindest. Ja, und da hatte jeder seinen Platz, jedes Geschlecht seinen Platz, Mann und Frau. Aber man hatte da die Frauen wirklich sehr geschätzt. Die sind sogar zum Teil mit dem Krieg gezogen, mit ihren Männern, haben die motiviert, haben zum Teil sogar mitgekämpft. Also man hat das eine sehr ausgewogenes Miteinander gehabt damals. Und vielleicht, oder so wie es jetzt gerade den Anschein macht, kommt es auch wieder zurück, dass man wirklich eben das merkt, okay, so wie jeder ist, ist es auch richtig so. Und natürlich gibt es auch Menschen, die sind anders und auch das ist gut so. Ja, die Menschheit ist vielfältig und die germanische Götterwelt ist genauso vielfältig. Ja, und ja, man muss doch ein bisschen mit ein bisschen Gelassenheit das Ganze sehen und dann kommt es ganz gut zusammen.
Ja, genau. Gelassenheit und uns ein bisschen mal wieder so an, an das, was wir eigentlich so wollen, erinnern und ein bisschen wilder werden. Das hört sich doch richtig, richtig gut an. Und ich glaube, das steckt auch so in uns noch drin. Also, so als Kinder waren wir ja so und dann wurden wir alle, ne, erwachsen quasi. Erzogen und dann haben wir alles vergessen. Und ne, wenn man sich mal wieder so dran erinnert, wie wir so als Kinder waren, vielleicht lassen wir das einfach mal wieder ein bisschen mehr raus, so dieses Verspielte und Wilde und
Ja, genau. Also
ja.
man ist nie alt dazu, ja. Das kann man immer machen. Also jeder halt in seiner Fasson, ne? In seinen Möglichkeiten auch.
Ja. Toll, schön. Du hast uns da echt zu unseren Wurzeln zurückgenommen und so einen Einblick gegeben. Und das ist ja, ne, so diese Germanen, weißt du, die wurden ja auch immer so dargestellt, so das barbarische, kriegerische Volk. Ne, aber im Endeffekt, das sind unsere Wurzeln, da kommen wir her, das sind unsere Gene und da ist ja noch ganz viel in uns enthalten. Und immer, ne, alles so sagen, ja, das ist alles, ja, die Bösen, die haben ja nur gekämpft und Krieg geführt, da war ja auch ganz viel anderes, ne, von Familienfeiern und
Genau.
Ritualen und ich finde, das Schöne sollte man da auch einfach mal wieder so hervorholen und feiern dürfen, Walpurgisnacht.
Ja, Walburgisnacht wäre ein guter Anlass auf jeden Fall.
Ja.
Steht bald wieder an.
Ja,
Oder auch Ostern.
genau.
Ostern war damals das Fest der Morgenröte. Ostern ist auf. Also höchstwahrscheinlich auf die Göttin Ostara zurückzuführen, die keltische Göttin der Morgenröte, wobei auch diese Theorie ein bisschen umstritten ist unter den Experten, aber zumindest ist das die Theorie von den Gebrüdern Grimm. Und Hasen ist ja auch, also ein Hase ist ja quasi auch ein Symbol, ein tierisches Symbol für die Fruchtbarkeit, ne, vermehren sich recht schnell und so weiter. Und daher kommt auch dieser Brauch mit den Hasen her, ne? Also kann man auch schön feiern, das Osterfest, ne? Eben. Aber das für mich das magischste Fest ist wirklich die Walpurgisnacht Beltaine, eben wo symbolisch eben sich der Teufel mit der Hexe getroffen hat und lodernde Feuer und man tanzt um das Feuer rum und man singt, man musiziert zusammen. Also das finde ich also ein wunderbares Bild eigentlich. Und an der Stelle, ja, möchte ich nochmal ganz kurz vielleicht darauf zurückkommen, auf die Hexen, eben dieses Hakazusa war der damalige Begriff für die Hexe. Haag war quasi so eine Einfriedung, also quasi vom Haus, Einfriedung mit Zaun und so weiter, Hecke außenrum, um das eigene Grundstück. Und das eigene Grundstück galt als sicher und alles daneben, darüber hinaus, galt als wild und als unsicher. Und Die Hexen, das waren quasi die kräuterkundigen Frauen, die natürlich aufgrund ihrer, ja, dass sie halt viel mit Kräutern zu tun hatten, sich viel im Wald oder draußen aufgehalten haben. Das heißt, das waren die Frauen, die immer so halb draußen im Wald und halb in der Einfriedung sich aufgehalten haben und symbolisch gesehen eben auch zum Teil in der irdischen Welt und zum Teil auch in der, ja, in der nicht materiellen Welt sich aufgehalten haben. Und auf der anderen Seite war dann eben. Und da gibt es ein tolles Buch von der Gertrud Schäff, glaube ich, heißt sie, Gertrud Schäff. Da geht es um die Gestalt des Teufels. Und der Teufel quasi, da gibt es also eine Assoziation, war also ein Mann, Hellmann, Lohmann hat er geheißen, der hat sich auch im Wald aufgehalten und der hat dann eine Signalstation betrieben, also so ein keltisches Signalsystem muss es gewesen sein. Das heißt, wenn es jetzt dann Gefahr gab, dann kam von der anderen Hellstation ein Feuer. Und dann konnte quasi dieser Hellmann, Lohmann oder Teufel, wie man ihn dann genannt hat, dann die Bevölkerung warnen. Und warum Teufel? Weil er auch dafür zuständig war, die Toten zu verbrennen. Wohlgemerkt nicht die Lebenden, sondern die Toten. Den Job musste ja auch irgendeiner machen. Und er wurde auch versorgt von der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und so weiter und so fort. Er war natürlich. Hat ausgeschaut wie ein Köhler, voll mit Ruß, weil er halt ständig im Feuer quasi gearbeitet hat. Also war eine ziemlich unansehnliche Gestalt und da hatte man also aus ihm auch den Teufel gemacht. Und dann natürlich die Vereinigung quasi, die Hexe, auch sehr viel, hat sich auch sehr viel im Wald aufgehalten. Der Teufel hat sich im Wald aufgehalten. Und natürlich gab es dann auch körperliche Vereinigung zwischen den beiden. Ja, und dieses Bild natürlich für die Christen, ja, war natürlich dann furchtbar, so im Nachhinein. So, jetzt trifft sich der Teufel mit der Hexe und so weiter. Und ja, deswegen diese Walpurgisnacht symbolisiert diese Vereinigung zwischen Mann und Frau, der wilde Mann und die wilde Frau für mich am treffendsten. Und deswegen ist es für mich ein rundes Bild eigentlich, ne? Das ist ein rundes Bild für mich so. Das sind jetzt nicht die quasi die Angepassten, sondern es sind so ein bisschen die Außenseiter, die aber ihre Weiblichkeit und ihre Männlichkeit zusammen zelebrieren, in lustvoller Weise. Für mich wunderbar.
Ja, und ja quasi so in zwei Welten leben, ne?
Ja, so kann man es sagen, ja, genau.
Ja, jetzt sehe ich die Walpurgisnacht mit ganz anderen Augen.
Ja.
Ja, und das ist ja, guck mal, du hast uns jetzt gerade drei Beispiele genannt, ne? Das war Weihnachten, Ostern, Walpurgisnacht. Wie viele Feiern gibt es da, ne? Und es ist ja, also im Endeffekt, wenn man dann mal sich die Bedeutung anguckt, dann versteht man ja auch viel mehr. Und ich verstehe jetzt auch, wie der Teufel im Endeffekt, wie das Bild des Teufels mal entstanden ist, ne? Also der hatte ja eigentlich eine richtig gute, positive Aufgabe und da wurde dann ja was richtig Böses, ne? Der holt ja die Seelen und die sind ja verdammt und ich weiß nicht was alles.
Ja, genau.
Na, dieses Verdrehen, also das finde ich so.
Genau, das Verdrehen, ja, das ist entscheidend, ja, genau. Es wird sehr vieles verdreht und das sehen wir auch jetzt in der heutigen Zeit, wie viel alles verdreht wird, also wie viel als gut dargestellt wird, was eigentlich total kontraproduktiv ist, ja. Mein Beispiel mit den Windkraftwerken ist ja nur eins von vielen. Und damit hat man ja schon immer gearbeitet, dass man quasi was für die Menschen eigentlich positiv war, was ihnen gut getan hat, hatte man dann irgendwann als negativ umgedeutet. So, jetzt ist aber Schluss. Jetzt dürft ihr es nicht mehr machen, weil jetzt ist es eben schlecht. Ab jetzt ist es schlecht. Vorher war es für euch vielleicht gut, aber jetzt ist es schlecht. Also, und darum geht es ja gerade, dass wir das auch erkennen, gerade in der heutigen Zeit, ne? Diese Dynamiken. Und wenn man so eben in die, ja, diese Beispiele eben dann sich anschaut, dann sieht man eben, also das war schon immer so, dieses ins Gegenteil verkehrt.
Ja, und wir haben es neugierig gemacht, dass jeder mal rausfinden kann, ne, an was er da so glaubt und ob er das wirklich glaubt, was er da fühlt. Und ja, also echt danke, mega spannend. Und ich glaube, da steigen wir noch mal ein, da gucken wir uns mal noch so andere Jahresfeste an.
Es gibt noch viele, ja.
Ja, mega, mega spannend. Also ich finde das wirklich wichtig, dass man sich mal so der eigenen Kultur bewusst wird. Und ne, das ist ein Teil von uns. Und das ist ja, das steckt ja auch noch in jedem von uns drin. Und irgendwie merken wir ja immer so, ja, da muss ja noch was anderes sein.
Ja, absolut, es steckt in uns drin. Also klar, ich habe es ja vorhin erwähnt, durch die Völkerwanderungen hat sich ja viel verändert auf dem Gebiet vom heutigen Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter. Aber diese Kollektivseele, die ist ja immer noch da. Und Beispiel, ein Cappuccino in Siena, der schmeckt ja ganz anders wie hier, auch wenn er aus derselben Maschine kommt und aus denselben Kaffeebohnen kommt. Oder wenn ich einen Wein trinke hier beim Winzer hier ums Eck in Unterfranken, der schmeckt vor Ort beim Winzer auch anders, als wenn ich ihn hier bei mir trinke. Das heißt, diese Kollektivseele, die ist unveränderbar, die ist einfach da. Und in der bewegen wir uns ja auch ständig, weil wir sind ja quasi auf dem Grund und Boden von unseren Vorfahren, auch wenn sich da viel verändert hat. Ja, Gallier, Slawen und so weiter und so fort, die alle hier waren. Helden, Germanen, aber das ist das Spannende eigentlich an dieser Geschichte, ne? Mit dieser Kollektivkraft, die einen immer umgibt, ne?
Ja, und der wir uns ja wieder bewusster werden. Sonst würde sich
Ja,
ja
ja.
gerade nicht so viel tun.
Genau.
Ja.
Ja, genau.
Ja,
Genau, das ist diese Gegenbewegung für mich zwischen, also von dieser Verkünstlichung der Welt. Diese Künstlichkeit, die gerade um uns greift. Und da bildet sich quasi gerade, muss ja auch sein, nach den hermetischen Gesetzen, ja, nach der Polarität, muss ich ja quasi auch das Gegenteil bilden. Das ist ein ganz normaler, natürlicher Vorgang. So, du hast hier die eine Kraft und es bildet sich auf der anderen Seite die andere Kraft eben dafür auch umso stärker, um dann wieder so zu einem Gleichgewicht zu kommen. Und das ist so ein äußerst spannender Vorgang, der sich da gerade vollzieht. Und momentan sieht man es ja auch gerade, dass diese zwei Hälften quasi sehr kräftig pochen, ja, sehr kräftig pochen. Nee, ich bin die richtige Kraft, ich bin die richtige Kraft. Also das ist ja sehr pulsierend gerade, ne, momentan. Also so nehme ich es zumindest ich wahr.
Ich sehe da auch immer so Engelchen und Teufelchen sitzen auf der
Ja,
Schulter.
so, genau.
Ja, und jeder flüstert. Ja, und no, dann ist schon wichtig so, auf wen höre ich da und wo schenke ich meine Energie?
Ja, genau. Die einen sagen, sie sind die Guten, die anderen sagen, sie sind die Guten. Ja, okay, wer ist der Gute, ne?
Genau, da ist jeder selber gefordert.
Genau.
Ah, mega spannend. Also, ich danke dir sehr. Da werd ich noch mal eintauchen. Also, ich werde noch mal schauen, so was es hier in Deutschland für Kraftplätze gibt und was haben wir für Jahresfeste. Und ich komme da auch gerne noch mal auf dich zurück. Dann machen wir noch mal, wenn du Lust und Zeit hast, noch mal ein
Gerne.
Gespräch und dann gehen wir mal auf unsere Jahresfeste ein. Also, ich finde dich mega, mega spannend und du hast ja echt ein tolles Wissen. Danke.
Ja, gerne. Also, wenn das jemand interessiert, ich kann natürlich auch gerne mein neues Buch empfehlen: Die Geheimnisse der Germanen und Kelten. Und da geht es also auch sehr viel um Kraft, also Kultorte, Rituale, Mythen und so weiter. Das ist ein gutes, finde ich, Einstiegswerk für, wenn man sich für die germanische, keltische Götterwelt interessiert. Ist nicht so überfrachtet, sondern sind einige wesentliche Dinge. Und auch so ein paar mysterische Begebenheiten um den Untersberg, um das Walberler, gibt ja auch, um Nürnberg gibt es übrigens einen Ort, eine Schäferkapelle, die ist quasi genau neben der Kirche errichtet worden, war quasi die ursprüngliche Kirche. Und das sind immer noch erkennbar an den Außenwänden zwei Runen zu erkennen. Die hat man praktisch immer quasi nach einer Renovierung nachgezeichnet. Und das ist für mich sehr spannend. Also das war früher, haben sie da, waren Schäfer, waren Votivgaben quasi da sind, haben sie gefunden jetzt vor kurzem. Und dass so eine, ja, so eine heidnische Stätte quasi immer noch erhalten ist hier in unserer Zeit, ist für mich auch sehr, sehr spannend. Ne? Und so Dinge habe ich hier eben festgehalten in dem Buch und auch ein paar Dinge zu den Jahreszeitfesten von damals. Also, wer da Interesse hat, dem kann ich das Buch nur empfehlen.
Ja, es wird auf jeden Fall verlinkt. Wer da tiefer
Sehr schön.
einsteigen möchte, das Buch wird verlinkt. Und du hast ja auch eine tolle Homepage. Also da kann man ja auch schon einiges erfahren. Und ja, ich denke, wir haben viele neugierig gemacht. Und wer da tiefer einsteigen will,
Würde mich
der
sehr
steigt
freuen,
da
ja.
einfach
Ja.
ein. Ja, also ich kann es jedem nur empfehlen. Ich finde das, ja, das ist so, ne, zurück in so magische Welten. Ja.
Ja, genau.
Ja, ich danke dir sehr und ja, ich kann euch allen nur sagen, bleibt neugierig, werdet neugierig, seid neugierig und feiert vielleicht mal wieder so unsere alten Feste und ja, achtet vielleicht auch mal drauf, was ihr so in der Natur wahrnimmt. Die Kraftplätze, wie du eben gesagt hast, es kann jeder Baum sein, jede Lichtung, also die Augen aufmachen.
Sehr schön gesagt,
Ja.
ja. Schließe mich nur
Ja.
an. Dann auch
Ja.
vielen Dank für das Gespräch, an dem ich teilnehmen durfte.
Ich danke dir sehr und ja, euch viel Spaß. Probiert euch aus. Ciao.
Ciao.